Es ging bei uns ganz viel um eine Sinnsuche, Leben nach dem Tod, alles eigentlich jeden Menschen so bewegt. Das hat mich schon auch irgendwie geprägt, glaube ich. Ich habe dann mich später auch sehr stark mit Philosophie auseinandergesetzt. Da war der Grundstein, glaube ich, wirklich so diese Clique in der Schule.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche. Ich weiß gar nicht, bei dir sieht es nicht nach Küche aus, bei mir auch nicht. Ich sitze in meinem Wohnzimmer. Aber du hast Tee, sehr gut. Und ich freue mich voll, dass du heute da bist. Und wer sich hinter diesem Du versteckt, da fangen wir immer so mit an, dass du dich einmal selber vorstellst. Und ich würde mich freuen, wenn du das auch in dieser Folge einmal kurz machen würdest.
Ja, hallo, ich bin Joanna Osman. Ich bin Autorin. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich bin Autorin, ich schreibe Romane hauptsächlich. Ich habe ein Essay schon geschrieben. Ja, das mache ich. Ich schreibe Bücher über politische Themen, aber natürlich auch über alles, was das Leben sonst so hergibt.
Ja, ich glaube, das passt sehr gut, wie du dich gerade vorgestellt hast, auch zu deinem aktuellen Buch. Da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen, aber nicht nur. Und da es ja auch in dem Podcast um Schule geht, nicht nur um Schule, sondern eben genau um das Brückenschlagen so ein bisschen zwischen Schule und gesellschaftspolitischen Themen. Ich sag's mal so, benenne es jetzt mal so im weitesten Sinne. Ich finde es manchmal gar nicht so einfach, da so Labels draufzusetzen, was ich genau als was bezeichnen würde. Wir versuchen aber immer über Schule so ein bisschen oder mit Schule so ein bisschen ins Gespräch einzusteigen in dem Podcast. Und das würde ich jetzt mit dir auch versuchen, indem ich dich einmal kurz fragen wollen würde, woran du denkst, wenn du an Schule denkst, jetzt so gerade aktuell. Wir sind jetzt hier in NRW, zumindest vor den Sommerferien. Vielleicht ist es gar nicht die logischste Frage, weil Schule jetzt zu diesem Zeitpunkt manchmal so ein bisschen in den Hintergrund rückt für viele. Aber die gehen ja mit Sicherheit trotzdem Gedanken durch den Kopf, so im weiteren Sinne, wenn du irgendwie über Schule oder das Wort Schule hörst und darüber nachdenkst.
Also als allererstes kommen mir natürlich Erinnerungen in den Sinn an meine eigene Schulzeit. Manche sehr lustig, manche auch eher schwierig, anstrengend, belastend. Ich glaube, ich hatte keine so besonders entspannte Schulzeit. Ich war nämlich nicht die Beste in der Schule. Ich war auch manchmal auch ziemlich faul, glaube ich. Ich habe mein Abi geschafft, gerade so. Aber ich habe auch gute Erinnerungen an meine Schulzeit, vor allen Dingen eben an das Ganze drumherum, also das Nicht-Akademische, Freunde, sich jeden Tag sehen können, sich jeden Tag treffen, sich austauschen. Theaterspielen habe ich in der Schule oft gemacht. Das war gut, Spaß gemacht. Ja, also einfach Jugend. Ich glaube, diese Jahre zwischen Kindheit und Erwachsenensein, die gehen ja vergleichsweise langsam vorbei. Also die nimmt man sehr langsam wahr und sehr, sehr bewusst wahrscheinlich auch, weil man ja noch so jung ist. Das ist, die Jahre vermischen sich noch nicht, die fließen noch nicht so ineinander über, wie das dann ist, wenn man älter ist, wenn man so 30 ist. Dann ich hatte so das Gefühl, je älter ich werde, umso austauschbarer wurden manche Jahre. Aber wenn man sehr jung ist, dann nimmt man das alles noch viel langsamer wahr. Das ist so ein Thema, ja, da kommt immer viel Nostalgie auf, aber es ist natürlich auch schön, wenn man dann gute Erinnerungen an die Zeit hat.
Total spannend. Da habe ich kürzlich noch mit einer Freundin drüber geredet, über dieses Prägende an der Schulzeit, als wir auf der Abiturentlassfeier standen. Das ist eine Woche her und als Lehrerin verliert man da ja manchmal so ein bisschen den Blick vielleicht, also ich formuliere das jetzt bewusst vorsichtig, weil ich das jedes Jahr auch wieder irgendwie berührend finde und es ist an, ja, immer wieder auch besonderer Moment im Schuljahr. Und trotzdem, glaube ich, in meinem Fall war das jetzt die 14. Abitur-Entlassfeier. Und man kennt natürlich Abläufe beispielsweise. Und man kennt natürlich auch so Formen von Floskeln, die es in dann den Reden der Eltern, den Reden der Schulleitung, den Reden der Stufenleitung und so weiter gibt. Und man bemerkt dann gleichzeitig immer wieder, dass das natürlich für die SchülerInnen ein total einzigartiger und prägender Moment ist. Und dann hat eine Schülerin gesungen und wir haben so gesagt, das ist so krass. Sie wird sich jetzt für immer daran erinnern, dass sie auf ihrer Abitur-Entlassfeier dieses Lied gesungen hat. So, und es passt irgendwie so total gut zu dem, was du gerade formuliert hast, dass irgendwie so Dimensionen andere sind. Na, du hast das auf zeitliche Dimensionen gerade so ein bisschen bezogen, dass alles irgendwie einem verlangsamt vorkommt, auch in, ein bisschen in der Rückschau. So, aber es ist ja auch nicht nur das, sondern eben auch so herausgestellte einzelne Tage und sowas, weißt du? Das ist ja ähnlich mit so Geburtstagen, die eine große Rolle spielen in der Jugend und so, oder?
Ja,
aber
ja.
Das ist ja mit Schule verknüpft. Das finde ich total spannend. Da musste ich gerade auf jeden Fall dran denken.
Stimmt, ja. Also ich glaube, ich ziehe auch ganz, ganz viel aus dieser Zeit. Also es gibt ja Menschen, die sind sehr stehen geblieben in ihrer Jugendzeit. Also ich habe irgendwie ein sehr gutes Erinnerungsvermögen. Ich kann mich an sehr, sehr vieles erinnern aus verschiedenen Epochen meines Lebens, aus verschiedenen Jahrzehnten. Aber so eine gewisse Grunddynamik ziehst du ja aus der Zeit der Kindheit und Jugend, weil du da deine Identität auch formst. Und ich glaube, dass das bei mir so ist, dass ich da schon ein sehr starkes, ja, also also ich habe erstens starke Erinnerungen daran. Ich kann das sehr gut mich wieder reinversetzen in mein jüngeres Ich. Und gleichzeitig, ja, blicke ich da auch so zurück mit so einer gewissen Zärtlichkeit irgendwie an diese, ja, man war ja nicht nur naiv, aber es ist halt auch so eine gewisse Naivität der Jugend und so ein, ja, also man schaut da jetzt schon mit unterschiedlichen Gefühlen drauf.
Würdest du sagen, dass es ganz spezifische Aspekte gibt aus dieser Zeit, die deine Sicht auf die Welt und damit sicherlich ja auch dein Schreiben, ne, wenn wir gleich auf dein Wirken und deine Arbeit zu sprechen kommen, besonders geprägt haben? Also gibt es zum Beispiel einen Moment oder so, an den du dich erinnern kannst, wo du weißt, ich mache jetzt mal ein fiktives Beispiel, weil ich weiß ja logischerweise nicht, ne? Aber ich könnte mir sowas vorstellen wie, da gab es eine Diskussion oder so, die wir geführt haben. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal so gespürt habe, krass, hier gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven oder so auf dieses Thema, das wir gerade besprechen oder sowas. Und das ist ja vielleicht auch mit Emotionen beispielsweise verbunden, dass man sich irgendwie manchmal an so bestimmte Dinge erinnert oder an ein bestimmtes Fach, was einen vielleicht sehr geprägt hat oder eine bestimmte Fahrt oder so, die man vielleicht gemacht hat, die man immer wieder auch in die Arbeit, die man später macht und vielleicht auch in so einige Entscheidungen, die man so trifft, die sind natürlich von vielen Dingen abhängig, aber die da auf jeden Fall irgendwie immer mal wieder auftauchen oder so mit reinfließen.
Also auf jeden Fall total viel, ehrlich gesagt. Also ich kann mich auch an Diskussionen erinnern, politische Diskussionen, aber auch viele philosophische Diskussionen hauptsächlich. Ich hatte, glaube ich, das Glück, so mit 16, 17 in einer Clique gelandet zu sein, die sehr philosophisch war. Also wir haben uns da viel über Themen unterhalten, über die sich vielleicht andere Jugendliche nicht so unterhalten. Es ging bei uns ganz viel um auch eine Sinnsuche, Leben nach dem Tod. Ja, also alles, was eigentlich jeden Menschen so bewegt. Ja, das hat mich schon auch irgendwie geprägt, glaube ich. Ich habe dann mich später auch sehr stark mit Philosophie auseinandergesetzt. Verschiedenen philosophischen Strömungen. Da war der Grundstein, glaube ich, wirklich so diese Clique in der Schulzeit. Was mich auch, also wo ich mich auch erinnern kann, ist dieses Gefühl, dass ich einmal auf einmal mitten an so einem ganz banalen Schultag hatte, dass ich dachte, ich möchte schreiben. Also ich wusste schon immer, dass ich Schriftstellerin werden will, schon auch eigentlich seit ich lesen konnte, wollte ich Geschichten aufschreiben. Und irgendwann in der Schule kam mir dieser Wunsch dann sehr, sehr stark, so in dieser Zeit, dass ich das wirklich, dass das so ein ganz starker Traum geworden ist, den ich aber mit niemandem geteilt habe, weil man wäre ja vielleicht wirklich als naiv abgestempelt worden oder wenn es dann nicht geklappt hätte, was hätte man vielleicht irgendwie, es war für mich wirklich was sehr Privates, etwas, das ich nur für mich mir gewünscht habe, wo ich selber drauf hingearbeitet habe, aber ohne das groß an die große Glocke zu hängen.
Zum Glück, würde ich sagen, hast du daran festgehalten und wie du zu Beginn schon gesagt hast, schreibst du, hast mehrere Romane geschrieben, ein Essay. Und ich glaube, die meisten ZuhörerInnen, das könnte ich mir vorstellen, zumindest, kennen dich wahrscheinlich von deinem Roman Wo die Geister tanzen, der 2023 erschienen ist und in dem du die palästinensische Familiengeschichte väterlicherseits vor allen Dingen, also mit autofiktionalen Momenten, würde ich es jetzt mal beschreiben, du kannst mich gerne korrigieren, beschreibst und das natürlich in einem Jahr, wo mit dem 7. Oktober und dem darauffolgenden Krieg in Gaza sehr, sehr viel passiert ist und der Roman viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja. Kurz darauf folgte der Essay, von dem du eben gesprochen hast, Frieden, und wir können gerne und du kannst gerne auch immer wieder so Querverbindungen zwischen deinen Texten herstellen. Aber natürlich wollen wir auch über dein aktuelles Buch so ein bisschen reden. Und das finde ich super spannend, weil ich ehrlicherweise, um das so ein bisschen transparent zu machen, immer in den letzten Jahren schon mal gedacht habe, das wäre bestimmt toll, mal mit dir im Podcast zu sprechen und dich einzuladen. Und als dann dein neues Buch kam, dachte ich, ach, vielleicht ist das ja auch ein guter Anlass, wenn jetzt ein neues Buch rauskommt, das zu lesen. Und ich hatte aber gar keine Vorstellung davon, was jetzt für ein Buch kommt. Weißt, ich habe deine Bücher davor gelesen und ich war total überrascht. Genau. Mhm. Also, und das finde ich halt total spannend. Ja, vor allen Dingen auch ein bisschen aus so einer auch Lehrerinnenperspektive, glaube ich, überrascht, weil ich so dachte, ach, das ist irgendwie ein Buch, das könnte man auch super gut in der Schule lesen. Also das ist ein Buch, wo es um Jugendliche geht und ganz viel um Jugend und ganz viel um auch, das hast du eben schon mal so ein bisschen angedeutet, so lebensphilosophische Fragen. Und vielleicht wäre es ganz cool, wenn du zu Beginn über das Buch sprechens so ein bisschen die Genese von den Büchern davor zu dem jetzigen Buch beschreiben könntest, weil das würde mich auch persönlich total interessieren.
Ich glaube, du bist nicht die Einzige, die überrascht ist von dem neuen Roman jetzt, Wenn wir vom Fliegen träumen.
Ah ja, sorry, ich habe den Titel noch gar nicht gelesen. Danke.
Weil es halt wirklich ein ganz anderes Buch ist als die drei vorhergehenden. Aber also ich finde trotzdem, dass das irgendwie nahtlos anknüpft, und zwar in verschiedener Hinsicht. Ich erkläre es ganz kurz.
Ja, gerne.
Also mein erstes Buch, Am Boden des Himmels, kam 2019 raus, ne? Und das spielt ja vor dem Hintergrund des Nahostkonfliktes, aber auch so in dieser Zeit, so in den 10er-Jahren. Also es ist ein anderer Nahostkonflikt als den wir jetzt haben. Ganz anders. Ich glaube, man könnte das Buch jetzt auch nicht mehr so erzählen, natürlich. Hat sich einfach verändert, die Welt. Und das so das zentrale Element oder das zentrale Stilmittel von Am Boden des Himmels ist halt magischer Realismus. Mhm. Also es passieren in dem Buch Dinge, die es vielleicht so nicht ganz gibt. Aber diese übernatürlichen Dinge, die fügen sich trotzdem irgendwie so in diese Realität ein. Deswegen nennt man das eben magischer Realismus. Das ist ein Stilmittel, das mich schon immer wahnsinnig angesprochen hat und interessiert hat. Also ich mag es einfach schrecklich gern. Ich arbeite gern damit, weil es den Raum so weit aufmacht. Man kann damit sehr, sehr viel machen. Ja, dann kam eben Wo die Geister tanzen. Das ist so mein autofiktionales Buch, in dem ich die Geschichte meiner palästinensischen Familie erzähle. Von Flucht, von Trauma, von Vertreibung, von Krieg aber auch über mich selber. Und das ist ein Buch, das ich wirklich nicht schreiben wollte. Also, weil es war einfach wirklich zu nah an mir dran. Ich wollte nie autobiografisch schreiben, aber das Buch wollte eben geschrieben werden. Also diese Geschichte hat sich mir wirklich mehr und mehr aufgedrängt. Aber ich habe eben zeitgleich immer noch eine andere Geschichte gehabt. Ja, und zwar, wenn wir vom Fliegen träumen. Also, wenn wir vom Fliegen träumen, dieser Roman, der ist eigentlich in seiner Urfassung fast 10 Jahre alt. Aber die erste Fassung, die war auch noch deutlich anders als das, was jetzt rausgekommen ist dabei. Und es mussten eben noch andere Bücher davor geschrieben werden, ehe dieses Buch auf die Welt kommen konnte. Und als ich Wo die Geister tanzen, eben meine palästinensische Familiengeschichte, als ich das veröffentlicht habe, das kam wirklich zufällig 6 Wochen, exakt 6 Wochen vor dem 7. Oktober raus und fiel dann natürlich in diese unglaublich aufgeheizte Zeit. Und es war dann auch wirklich so, dass alle Lesungen zum Buch auch sehr politische Veranstaltungen waren. Also es ging nicht wirklich dann um das Buch oder ums Schreiben oder um die Literatur, sondern es ging wirklich um den Konflikt, um die Themen Trauma, Verantwortung, ja, Zukunftsperspektiven und so weiter. Und ausgehend davon, also von all diesen verschiedenen Reaktionen auf mein Buch, habe ich dann Frieden, den Essay Frieden, eine reale Utopie, noch reingeschoben, mehr oder weniger. Also das ist wirklich ein kleines, schmales Büchlein, ein Sachbuch, ein essayistisches Sachbuch, das innerhalb von 6 Monaten passiert ist und sich wirklich mit dieser Frage beschäftigt, wie können wir, also was können wir als Einzelpersonen tun, um diese Welt, in der wir leben, also unsere eigene persönliche Umgebung, unsere eigene Welt, aber auch natürlich das größere Ganze, ein bisschen gesünder zu machen. Es ist kein Buch, wie man die Welt rettet, es ist aber ein Buch, wie man seine eigene Welt rettet. Also es geht sehr viel um Selbstwirksamkeit. Es geht sehr viel darum, was wir tun können als Einzelperson und auch als Gesellschaft als solches, zu einer friedlicheren Gesellschaft zu werden, weil mich das Thema wahnsinnig umgetrieben hat. Ja, und parallel dazu habe ich eben auch, wenn wir vom Fliegen träumen, umgeschrieben, neu geschrieben. Und das ist tatsächlich sowas wie das Praxisbuch zu Frieden. Also es ist ein Roman natürlich. Es ist auch ein lustiger Roman. Es gibt viel Situationskomik. Es gibt aber auch viel Tragik. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Also es geht um 3 Jugendliche. Einer davon ist Gott. Und die versuchen, ihre Kleinstadt, ihre biedere, bigotte, neurotische, spießige, kleinbürgerliche Stadt ein kleines bisschen zu verändern. Also sie haben natürlich diesen Weltschmerz, den man hat, wenn man 16 ist. Sie haben das Gefühl von Ausweglosigkeit. Sie fragen sich, was das Schicksal für sie bereithält oder eben auch nicht. Ja, sie haben auch so einen gewissen Überdruss. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl, das man ganz gut nachvollziehen kann. Auch gerade heutzutage. Und aus diesen eher negativen Grundgefühlen heraus versuchen sie, etwas zu verbessern, etwas gesünder zu machen. Und sie beginnen dann mit harmlosen Streichen, die sie halt der Nachbarschaft spielen. Sie klauen die Post aus den Briefkästen, werfen sie woanders wieder ein, um die Leute dazu zu bringen, dass sie miteinander ins Gespräch kommen. Zum Beispiel, dass jeder aus seinem Schneckenhaus rauskommt und die anderen Leute mal wieder irgendwie beim Namen nennt und miteinander redet. Dann versuchen sie sich an philosophischen Graffitis und übersehen die ganze Stadt mit philosophischen Fragen. Und das löst eine unglaubliche Sinnkrise aus, natürlich in dieser Stadt. Und am Ende versuchen sie tatsächlich ein Naturschutzgebiet zu retten. Also da werden sie dann sehr, sehr konkret und versuchen ganz konkret einen Beitrag zur Weltrettung zu leisten. Ja, also natürlich ist es ein Roman. Es hat auch natürlich ganz viel mit mir und mit der Art, wie ich über die Welt nachdenke, zu tun. Aber es ist auch das ist wieder ein Buch, in dem es wirklich um Selbstwirksamkeit geht, um die Frage, was wir als Individuen tun können, um das, was wir erleben, zu verarbeiten und um die Welt, in der wir leben, ein kleines Stück zu verbessern.
Danke, dass du das nochmal so ein bisschen hergeleitet und eingeordnet hast. Ich habe jetzt so mehrere Fragen im Kopf und du darfst mich auch gerne zügeln, denn ich will natürlich auch nicht zu viel spoilern an der einen oder anderen Stelle. Also du musst vielleicht auch nicht alle Fragen beantworten und ich versuche mir auch gleichzeitig alles zu merken. Also das eine oder das erste ist, vielleicht stelle ich auch beide Fragen und du überlegst dir, auf welche du antworten musst, dann hast du eine Auswahl. Das erste ist, nochmal zurück auf die letzten 3 Jahre schauend, ist es ja oft so, dass man auch als Autorin häufig in Bezug auf ein bestimmtes Thema, über das man geschrieben hat und damit verbunden vielleicht der eigenen Identität so ein bisschen festgenagelt wird im Diskurs, im Sprechen über das eigene Schreiben. Und das ist bei dir ja jetzt auch noch so zusammengefallen, dass auch noch der Zeitraum einer war, der das zusätzlich nochmal verstärkt hat. Also du kennst es mit Sicherheit, ne? Das ist dann nicht mehr Johanna die Autorin, sondern die palästinensische Autorin als ein Beispiel. Also das palästinensisch sein, ich nehme das jetzt mit deinem Beispiel, das können aber natürlich auch andere Beispiele sein, dann so als der Identitätsmarker für die eigene Arbeit herausgestellt wird. Ja. So, und sich davon wieder zu befreien, also nicht befreien im Sinne von, das ist dann weg, sondern befreien im Sinne von, die Texte können das loslassen, weil Literatur das ja nun mal darf. Also sie muss nicht immer aus einer bestimmten Identitätsperspektive heraus schreiben oder existieren, auch wenn die sicherlich immer wieder eine Rolle spielen kann. Das kann ja eine Antwort darauf sein, ist mit Sicherheit aber auch nicht so leicht. Also da stelle ich mir vor, dass das durchaus herausfordernd sein kann, zu sagen, jetzt kommt ein weiterer Text, jetzt kommt ein anderes Buch und da geht es eben nicht mehr darum, auf den ersten Blick zumindest. Und da würde mich interessieren, wie du das so siehst oder wie du das wahrgenommen hast und wie du das vielleicht, ich würde ja fast sagen, aber das ist meine Interpretation von diesem vielleicht sehr konkreten Blick auf einen bestimmten Konflikt wieder hinlenkst für dich im Schreiben auf so universale Themen vielleicht oder einen Universalismus, der dann vielleicht in dem aktuellen Buch eine größere Rolle spielt. Das ist Frage Nummer 1 oder Bereich Nummer 1, der mich total interessieren würde. Und Frage Nummer 2 wäre, als Erwachsene Jugendliche zu schreiben, ist ja auch immer eine Herausforderung, würde ich sagen. Man hat vielleicht oft das Gefühl, ja gut, das kann man. Vielleicht mit Bezug darauf, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht steckt da auch ein bisschen Adultismus drin in meiner Vorstellung, dass ich denke, ja klar, ich könnte Jugendliche schreiben, denn ich war ja mal Jugendliche. Also auch gerade als Lehrerin, ne, ist es dann, ja, also und man hat dann vielleicht noch mit Jugendlichen zu tun und so und denkt dann aus einem Erwachsenensicht heraus, so, ja, das war eine Zeit, die hat mich total geprägt. Ich habe das ja schon hinter mir. Deshalb kann ich mir total gut vorstellen, wie die agieren, wie die denken, was so deren vielleicht Schwierigkeiten sind oder deren Blick auf die Welt und so weiter. Und da würde mich total interessieren, wie du mit diesem Gap vielleicht umgegangen bist, der da entstehen kann, da man ja nicht mehr Jugendliche ist und ob du auch mit Jugendlichen im Vorfeld viel gesprochen hast über deren Gedanken, die du ihnen ja dann im Buch wieder zuschreibst. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Okay,
das ist sehr, die zweite. Okay. Ich würde sie beide beantworten.
Ja, gerne.
Also die erste Frage, ja, genau. Ich habe jetzt ein Buch vorgelegt, das erste Buch ist, das nicht vor dem Hintergrund des Nahostkonfliktes spielt, das auch mit meinem Palästinensischsein nichts zu tun hat. Und ja, ich war im Vorfeld schon sehr nervös. Deswegen, aber naja, also man weiß ja auch irgendwie, ich weiß inzwischen ein bisschen, wie der Buchmarkt funktioniert und natürlich wird man gerne drauf festgelegt. Natürlich will jeder dann noch mehr von dem, was man weiß, was funktioniert hat. Ne? Also es interessiert natürlich den Buchhandel sehr stark, die palästinensische Perspektive, weil es einfach sehr wenige deutschsprachige AutorInnen gibt, die palästinensischen Hintergrund haben. Also da gibt es nicht massenhaft. Und natürlich interessiert das dann und gerade auch, weil natürlich der Konflikt noch andauert. Also das ist jetzt ein Euphemismus. Er ist ja, ja, es ist einfach die absolut schlimmste Phase, in der wir seit Israels Staatsgründung sind, seit 48 sind. Das ist jetzt wirklich auch eine Phase, in der man drüber reden muss, in der man vielleicht auch drüber schreiben muss. Und ich habe aber das Gefühl, ich habe sehr viel darüber geredet und geschrieben. Ich habe also einen Roman darüber, zwei Romane darüber geschrieben, ein Essay und mehrere Artikel in Zeitschriften, Magazinen. Und ich habe sehr, sehr viele Interviews dazu gegeben und an sehr vielen Podiumsdiskussionen teilgenommen. Also ich habe das Gefühl, ich habe das, was ich zum Konflikt und zur Situation und zu meinem palästinensisch Sein und zu meiner palästinensischen Perspektive, auch als Friedensaktivistin, und ich habe ja auch eine israelisch-palästinensisch-iranische Friedensbewegung mitgegründet, vor fast 15 Jahren. Ich habe mich zum Thema Frieden, Krieg, Identität, Trauma, Vergangenheit und Zukunft, glaube ich, hinreichend geäußert. Also ich werde nicht aufhören, darüber zu sprechen. Ich werde auch nicht aufhören, darüber Interviews zu geben, Artikel zu schreiben oder Workshops zu geben. Ich gebe zum Beispiel gerne Friedensworkshops für Menschen aus verschiedenen Konfliktregionen, denen man nicht den Konflikt löst, sondern einfach die Verbindung zueinander wiederherstellt, auf einer individuellen Ebene. Also ich werde damit niemals aufhören. Das ist ein Teil meiner Identität, das ist ein Teil meiner Biografie. Frieden in Zeiten des Krieges ist ein viel zu großes Wort, aber
Das ist
es ist
übrigens etwas,
offensichtlich.
was ich aus deinem Buch gelernt habe, glaube ich. Aus
Ja,
dem Buch
genau, aus
Frieden.
Frieden.
Also, das hat wirklich meine Vorstellung von dem Wort Frieden nochmal so ein bisschen erweitert. Also, ich glaube, etwas, was vielleicht schon vorher da war, ist mir nochmal so viel klarer geworden, dass es auch unterschiedliche Formen von Frieden
Ja,
geben
es
kann
gibt
und so,
unterschiedliche
ja.
Formen von Frieden, es gibt unterschiedliche Definitionen von Frieden, die wir halt auch mitdenken müssen. Aber vor allem müssen wir über Frieden sprechen, gerade im Angesicht des Krieges. Das werde ich nie aufhören, aber als Schriftstellerin, also als Kunstschaffende, ist es mir eben auch ein inneres Bedürfnis, mich selbst auszudrücken, und zwar nicht nur auf ein Thema bezogen, auf das ich eben gerne festgelegt werde, sondern mich in meiner Gesamtheit auszudrücken. Also alles, was mich interessiert, würde ich gerne zu Papier bringen, alles, was mich beschäftigt. Ich habe viele, viele Themen abseits meiner palästinensischen Identität, die mich auch interessieren, über die ich schreiben möchte. Und natürlich wird alles irgendwie auch miteinander verbunden sein. Ich glaube, da kann ich für sehr viele AutorInnen sprechen. Man schreibt ja letzten Endes immer über sich selbst oder aus sich selbst heraus. Also alles Schreiben hat mit mir selber zu tun. Ich ziehe alles, also jeglichen Ausdruck, das ziehe ich aus meinem Inneren, aus meinen Erfahrungen, aus meiner Persönlichkeit. Also wenn ich schreibe, dann tue ich das nicht für einen Markt. Also ich weiß, das wird der Verlag jetzt bestimmt nicht gerne hören, aber ich schreibe es nicht für den Markt in erster Linie, sondern ich schreibe das für mich. Das ist die Art, wie ich mich zum Ausdruck bringe. Ich bringe mich Schreiben zum Ausdruck, und weil ich mich zum Ausdruck bringen möchte, weil ich ja niemand anderer bin als ich, muss ich mich eben in dieser ganzen Vielfalt, die mich ausmacht, ausdrücken können. Und da möchte ich mich nicht auf ein Thema festlegen lassen und dann fortan nur noch in diesem Thema schreiben. Das wäre mir einfach zu eng. Auch wenn das vielleicht erstmal für Irritationen sorgt, wenn auf einmal, ja, ein völlig anderes Buch erscheint, das ein ganz anderes Thema hat und das vielleicht auch einen ganz anderen Stil hat und ganz anders sich liest, ist es eben doch ein Teil von mir, und das ist etwas, das mich ausmacht. Also wenn man meine Bücher liest, dann liest man immer ein Stück von mir mit. Also das ist wirklich, ich lege da meine gesamte DNA rein. Und deswegen ist das mir auch ein Bedürfnis, diese ganze Vielfältigkeit meines Seins da reinzulegen. Und ich bin, also ich habe mich tatsächlich selbst ein bisschen in dieses Buch verknallt, Wenn wir vom Fliegen träumen, weil ich es einfach so nett finde. Also ich mag meine Charaktere so gern. Ich habe mich wirklich in die verliebt. Ich mag die so gerne. Die sind mir so schrecklich ans Herz gewachsen. Und deswegen ist mir dieses Buch auch sehr, sehr wichtig, weil es, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat zu schreiben. Also es war wirklich das Buch bisher, das mir am leichtesten und auch am leichtesten gefallen ist und das mir am meisten Spaß gemacht hat zu schreiben. Und da sind wir auch schon bei der zweiten Frage. Es ist ein Buch, das aus der Perspektive einer 16-Jährigen geschrieben wird. Jette, die Hauptfigur oder die Ich-Erzählerin, die über ihren Sommer schreibt, als sie 16 war und sie versucht haben, die Welt zu verändern. Und sie schreibt das, also sie erzählt die Geschichte natürlich aus einer Erwachsenenperspektive im Rückblick. Die Tonalität ist schon sehr rotzig, würde ich
Altklug,
sagen.
würde ich auch so ein bisschen
Sie ist
sagen.
schon,
Ja.
also ich habe im Vorfeld zu diesem Buch sehr viel Grunge gehört. Kommt vielleicht ein bisschen durch. Also es ist schon so ein bisschen aufmüpfiger Ton. Und ich weiß nicht, ob ich Jugendliche schreiben kann. Ich weiß aber, dass ich das schreiben kann, was ich mal war, also jugendlich. Und daran habe ich mich orientiert. Also ich habe ja eingangs gesagt, dass ich sehr gut mich erinnern kann an meine verschiedenen Lebensalter und an meine verschiedenen Jahrzehnte. Ich bin jetzt 43. Aber ich komme mir halt irgendwie immer noch vor, als wäre ich 16 oder 26 oder 36. Das habe ich nie verloren. Also ich hab nie diese Jugendliche in mir irgendwie verloren. Ich habe auch nie das Kind in mir verloren. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich überhaupt Schriftstellerin geworden bin, weil ich irgendwann verlernt habe zu spielen, so wie jedes Kind das verlernt. Und das tat mir so weh, das war für mich so prägend und so schlimm, dass ich irgendwann mit 10, 11 nicht mehr spielen konnte. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Also ich habe dieses fantasievolle Spielen, dieses Rollenspiele, die man als Kind spielt, die habe ich einfach ausgelagert in meinen Kopf. Ich habe das nicht mehr ausagieren können, dafür war ich dann zu alt, aber ich habe es im Kopf weitergemacht. Und genau das ist ja Schreiben. Das ist ja genau die Essenz von Schreiben. Man spielt im Kopf. Es ist Probehandeln. Es ist so ein Eskapismus. Und das habe ich nie verlernt. Also das habe ich immer mit mir getragen. Und deswegen trage ich auch diese 16-Jährige, die ich mal war, in mir und bringe sie eben in diesem Buch zum Ausdruck. Also das bin nicht ich als 16-Jährige, sondern das ist natürlich eine fiktive Figur, die nicht ich bin. Das ist das, woraus ich geschöpft habe, um diese jugendliche Figur und diese jugendliche Stimme zu kreieren. Und ich kann natürlich nicht sagen, ich kann jetzt für alle Jugendlichen sprechen. Ich weiß nicht, wie Jugendliche jetzt im Jahr 2026 denken, fühlen, sprechen, handeln. Ich glaube, dass es bestimmte Parallelen gibt, die wahrscheinlich alle Jugendlichen miteinander verbindet. Zum Beispiel eben diese besondere Art, die Zeit wahrzunehmen. Aber das ist natürlich immer eine individuelle Sache. Also nicht alle Jugendliche sind keine homogene Masse, die man in einen Topf werfen kann und sagen, so ist man halt jugendlich. So ist man ein Teenager. Jeder 13-Jährige, jede 16-Jährige hat ja ihre eigene Persönlichkeit. Und ich habe eben eine Persönlichkeit kreiert in diesem Buch oder drei Persönlichkeiten kreiert, drei jugendliche Persönlichkeiten, die mir selber, die meine Fantasie einfach aus vielleicht einer bestimmten Erfahrung heraus geschöpft hat. Also ich glaube schon, dass man, das ist ja vielleicht auch einfach das Handwerk der Schreibenden. Also dass man seine Fantasie dafür nutzt, um Dinge zu sich auszudenken und sich in Figuren hineinzuversetzen und daraus dann etwas Glaubwürdiges erschafft.
Ich finde das so ein total interessantes Spektrum und ich glaube, daher kam auch mein Gedanke, dass das so ein Roman ist, den ich total gerne mit Jugendlichen mal, das ist natürlich auch, ne, gern so die Lehrerin-Perspektive, lesen würde.
Nur
Mal gucken,
zu.
ob ich es, ja, ich weiß, ich in meinem Kopf rattert, so kann ich das unterbekommen, weil ich dieses Spektrum, was sich dadurch aufmacht, so total spannend finde. Auf der einen Seite das Parallele, was es vielleicht gibt. Ja, bei allen Jugendlichen dieses sich in dieser speziellen Übergangsphase ja auch irgendwie, das ist ja das Spannende an Jugend, auf der einen Seite ist es eine Form von Übergangsphase von Kindheit ins Erwachsenenalter und auf der anderen Seite ist es aber eine ganz eigenständige, super prägende Episode im Leben einer Person, die eben auch nicht nur Übergang ist, sondern viel mehr als einfach nur ein Übergang von zu.
Auf jeden
Und
Fall.
Das ist ja auch in der Forschung immer super spannend. Bin auch Pädagogiklehrerin, das hört man an der Stelle vielleicht ein bisschen raus, weil man sich ja auch viel mit so Fragen von Identitätsentwicklung und so weiter in der Jugendphase auseinandersetzt und auch so deviantem Verhalten. Wie kommt es eigentlich zustande? Und was ist in einem, in Anführungsstrichen immer, wenn man dieses Wort benutzt, normalen Rahmen, ne, in dieser Phase? Was ist auch gesellschaftlich geduldet und was ist dann wiederum geächtet, was ist dieses Grenzen austesten und so weiter und so fort. Da, wenn ich da jetzt darauf eingehen würde, überall, dann würden wir wahrscheinlich 3 Stunden reden. Deshalb zurück zu dem, was ich eigentlich sagen will, dass ich das eben so diese total spannende Frage finde, wie sehr wir als Erwachsene, egal ob man jetzt schreibt oder mit Jugendlichen arbeitet, bestimmte Bilder, bestimmte Inhalte, bestimmte Themen auf Jugendliche projizieren und sagen, das ist was, was die heute doch genauso interessieren muss und genauso beschäftigen muss wie uns heute und wie sehr sich Dinge aber durchaus auch verändern können und Jugendliche heute vielleicht einen ganz anderen Blick haben. Also ich habe mich zum Beispiel beim Lesen des Textes und bei der Realität von Jette und Liz und Jack, aka Gott, gefragt, so, das ist ein bisschen zeitlos, geschrieben in deinem Roman. Und ich habe dann gedacht, so, wenn Jugendliche das heute lesen würden, könnten sie andocken und ihre Themen einbringen. Oder wäre das für sie so ganz anders, weil sie sich mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen und dann zum Beispiel viel mehr über das, natürlich fällt das Wort jetzt so, Social Media nachdenken, also gerade bei deren Aktionen, die du ja eben schon beschrieben hast, die sie machen mit ihren philosophischen Botschaften, die sie in der ganzen Stadt verteilen und den Fragen, den sie stellen und so. Und dann habe ich irgendwie automatisch gedacht, würde das heute alles über Social Media laufen? Hätte das dann mehr Impact? Wäre das deren Strategie im Gegensatz zu der Strategie der Jugendlichen im Buch und so? Weißt du? Also das finde ich total spannend, darüber so nachzudenken und das eröffnet ja total die Räume. Und natürlich denkt man bei dem, was die drei machen in Bezug auf den Naturschutz, ich versuche jetzt so zu sprechen, dass ich nicht alles verrate, auch direkt an so die Fridays for Future Bewegung, die in meinem Kopf beispielsweise noch super präsent ist. Ich denke immer, ja, das sind die Jugendlichen von heute, so. Die sind, das ist so deren Lebensrealität. Und dann bin ich aber in der Schule, stehe vor so einer 8. Klasse. Und manche von denen kennen Fridays for Future schon gar nicht mehr, weil für die, da sind wir wieder bei dieser zeitlichen Dimension, liegt das viel weiter in der Vergangenheit als für mich. Also für die ist das überhaupt nicht so präsent, die ganzen großen Demos und so, wie das halt 2019 oder so, als ich nun mal auch schon Lehrerin war und auch mit SchülerInnen gearbeitet habe.
Ja, genau, weil für uns ist das also erst ganz kurz passiert, aber die waren eben noch kleine Kinder und im Kindergarten.
Genau. Absolut.
Deswegen, ja, klar, das ist, eben, siehst du, das sind wir wieder bei diesem Thema, wie man die Zeit wahrnimmt.
Voll, ja.
Deswegen habe ich den Roman ja auch so bewusst so zeitlos angelegt. Ja. Weil ich jetzt, also es ist ein zutiefst analoger Roman. Es geht nicht, ich glaube, dass das Wort E-Mail-Adresse kommt einmal vor. Es geht wirklich völlig ohne Handy. Es wird nicht gesagt, ob die Handys haben oder nicht. Also sie versuchen sich mal ab und zu anzurufen, erreichen sich dann nicht. Das kann jetzt Festnetz sein oder Handy. Das lasse ich völlig offen, ganz bewusst. Und wie sie sich erreichen, lasse ich auch offen. Sie treffen sich halt in ihrer Stadt. Sie treffen sich halt draußen. Sie treffen sich im Park, am Fluss, im Sumpf, nach der Schule, beim Sportplatz und zu Hause. Und eben nicht online. Natürlich könnte man das auch online anlegen. Natürlich hätte ich den ganzen Roman auch im Jahr 2026 spielen lassen können. Ganz bewusst im Online Raum und nicht im urbanen Raum. Es wäre halt eine ganz andere Geschichte gewesen. Und ich wollte das so analog wie möglich machen und so zeitlos wie möglich, weil ich ja möglichst viele Menschen mit diesem Roman ansprechen möchte. Also nicht nur 16-Jährige, sondern halt auch vielleicht 66-Jährige, die sich dann an ihre eigene Kindheit und Jugend erinnern, in der es kein Internet gab. Und weil ich aber auch glaube, dass das Internet und die Social Networks, also wie ich bin nach wie vor ein Verfechter von Social Networks, trotz allem, trotz dem, was es jetzt geworden ist und trotzdem, wie toxisch es zum großen Teil auch geworden ist. Aber wir hatten mal eine andere Zeit, ne? Also vor 15 Jahren war ein Social Network ein Social Network im Wortsinn. Es war ein soziales Netzwerk, ein Treffpunkt, an dem man es sich begegnen konnte, an dem man Begegnungen herstellen konnte zwischen Menschen, die sich sonst niemals begegnet wären. Das war wirklich eine Revolution, auch für mich selber. Und meine friedensaktivistischen Tätigkeiten haben dort angefangen, auf Facebook, weil man sich da mit Menschen aus allen möglichen Ländern, Gruppen, Klassen, Orientierungen treffen kann und Fremden begegnen kann auf einer sehr niedrigschwelligen Ebene. Also nach wie vor bin ich ein Verfechter davon und würde das gerne in seiner gesamten positiven Art bewahren, auch für die Jugendlichen, auch für Kinder. Aber natürlich muss man vorsichtig sein. Natürlich hat es sich verändert und natürlich ist es jetzt halt auch einfach ein Propagandatool der schlimmsten Sorte. Man sieht das auf TikTok, man sieht das Stichwort Manosphere, ja, wo es einfach um extrem problematische Inhalte geht, die dann wiederum in die Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen einsickern und da auch sehr, sehr viel Schaden anrichten können. Und deswegen, ja, man muss da wirklich vorsichtig sein. Und das ist vielleicht auch ein bisschen an der Zeit, den Hebel mal auf Pause zu drücken und mal wieder Gras anfassen zu gehen. Also buchstäblich.
Oder Sumpf.
Ja, buchstäblich. Im Buch fassen sie ständig Gras an, ganz
ja.
Buchstäblich.
Ja.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch wirklich so eine Art Weckruf. Also ich habe auch ganz oft jetzt schon von Teenagern und jungen Menschen gehört, dass die 90er, das Jahrzehnt sind, an das sich alle irgendwie, nachdem sich alle zurücksehen, auch wenn sie es nicht selbst erlebt haben. Die 90er waren mein.
Erkennt man auch daran, dass zum Beispiel auch jetzt wieder in Schule ganz viele Jugendliche mit Kopfhörern mit Kabel rumlaufen.
Ah, echt?
Das finde ich
cool.
Total.
Das finde ich sehr charmant. Ich hab,
ja,
ich, ja, ich finde das gut. Also bei mir ist, ich laufe immer mit Kabel rum, weil ich dauernd vergesse, die Dinge aufzuladen. Aber ja, also das ist doch charmant irgendwie. Und ich weiß noch, als ich 16 war, in den 90ern, da haben wir uns alle zurückgesehen in die 70er. 60er, 70er, so die 68er, das war so dieser Summer of Love. Das war irgendwie der Sehnsuchtsraum, den wir uns ausgemalt haben.
Ja.
Und jetzt ist das eben, sind das wohl irgendwie die 90er, das ist das letzte noch halbwegs analoge Jahrzehnt. Und ich kann es voll verstehen. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie so, ja, ich will auch nicht ewig gestrig sein und dann in so einer Mit-40er-Nostalgie rumschwimmen. Aber ja, also ich glaube, dass man auch übersättigt ist von Internet, von Social Media, von KI und sich auch in gewisser Weise wieder zurücksehend in eine Welt, in der es einfacher war, in der es analog war, in der es echt und real war, in der man sich draußen in echt getroffen hat.
Ja, und gleichzeitig ist dadurch ja diese Erfahrung möglich, also durch die Lektüre in dem Fall, zu erkennen, dass Fragen vielleicht ähnliche Fragen geblieben sind. Also das meine ich mit diesem Spektrum, ne? Dass es auf der einen Seite vielleicht so eine Distanz dazu gibt, dass es und so sich einfach nur trifft und in diesem analogen Raum sich ausschließlich so bewegt, dann aber wieder eine Nähe, weil die Lebensphase trotzdem eine ähnliche ist.
Ja,
und
also ich glaube, die großen Fragen,
Umstände gleich, ja.
Genau, also die großen Fragen, die uns ja alle als Menschen beschäftigen, die sind ja immer da. Also die haben die Menschen in der Antike schon beschäftigt, wahrscheinlich schon viel, viel früher. Also wenn man sich die Höhlenmalereien anschaut, dann haben sich die Menschen schon sehr viel früher mit den Fragen nach, ja, Tod, Sterben, Sinn, Schicksal, Leben auseinandergesetzt. Also diese philosophischen Fragen sind ja nichts, was beantwortet, wenn man ins Internet geht.
Mhm.
Sondern die beantwortet man in einem lebenslangen Prozess immer wieder und immer wieder neu und bewertet das vielleicht auch immer wieder neu. Aber letzten Endes geht es ja immer nur darum, dass man diese Fragen stellt. Also jeder stellt sich die Frage, ob bewusst oder unbewusst, aber jeder stellt sie. Welchen Sinn hat mein Leben? Ist mein Schicksal vorherbestimmt oder habe ich es selbst in der Hand? Inwieweit habe ich es selbst in der Hand? Und wenn ich es selbst in der Hand habe, warum fühle ich mich dann so machtlos? Was ist das Leben und was ist der Unterschied zum Tod? Gibt es Gott oder gibt es keinen Gott? Das sind Fragen, die sich jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise stellen muss. Also jeder muss sich diesen Themen stellen im Leben. Und ich glaube nicht, dass es darauf eine abschließende Antwort geben kann. Ich glaube auch nicht, dass der Sinn darin ist, eine Antwort zu finden, sondern der Sinn ist wirklich darin, die Frage zu stellen, immer wieder. Und diese Frage mit auf diese Lebensreise zu nehmen. Und das hat sich ja nie verändert. Also ich glaube, dass halt gerade auch Jugendliche sich diese Fragen meistens zum allerersten Mal in ihrem Leben stellen. Und deswegen vielleicht auch darauf sehr, sehr anspringen könnten. Aber man stellt sich die Frage dann halt in jedem Lebensalter immer wieder anders und immer wieder neu. Aber auch kleine Kinder, mein Sohn ist 4 Jahre alt, der stellt mir auch diese Fragen. Auch in seiner Art und in seiner Sprache. Aber es ist etwas, was, ja, es ist zutiefst menschlich. Es bildet halt die menschliche Erfahrung ab. Deswegen ist dieser Roman sehr universell, denke ich.
Ja, und das macht ja auch Jette, die ja auch zurückschaut. Also es ist ja schon auch transparent, dass sie eben nicht, also ist keine Ich-Erzählerin, die an einem Zeitpunkt schreibt, sondern schaut eben auf diesen Sommer, das hast du ja eben schon erklärt, zurück. Und in deinem Nachwort schreibst du ja auch noch sehr viel über deine philosophischen Einflüsse oder den Einfluss, den deine Philosophie auch auf das Buch nimmt. Und das finde ich auch nochmal spannend, weil das Philosophieren ja auch so im Text selber steckt. Man weiß nicht genau, was es denn jetzt war. Jette weiß es manchmal als Erzählerin auch manchmal nicht so genau. Wir haben Figuren, wo man sich durchaus auch als Leserin oder auch vielleicht so ein bisschen literarisch offene Person, sage ich es jetzt mal, oder geübtere Person, I don't know, wie ich es beschreiben würde, die Frage stellen kann, ob die wirklich existieren. Also das habe ich auch immer mal wieder so kurz beim Lesen gedacht, so ist diese Figur wirklich da oder steht sie für irgendwas, was ja in der Literatur natürlich auch durchaus sein kann und so. Und das finde ich eben auch total spannend, gerade wenn dann auch noch in deinem Nachwort folgt, welche philosophischen Strömungen alle eine Rolle spielen. Ne? Von den ich kann das immer nicht aussprechen, ExistenzialistInnen über den Konstruktivismus und so weiter. Und das ist ja dann auch nochmal so ein spezieller Blick oder eine andere Brille, mit der man diesen Text lesen könnte.
Ja.
Und eine weitere Brille, mit der man ihn lesen könnte.
Ja.
Total
spannend. Ja, klar. Also ich hab ja extra dieses Nachwort noch geschrieben, in dem ich wirklich die verschiedenen Strömungen, auf die ich mich jetzt beim Schreiben und beim Nachdenken über dieses Buch bezogen habe. Also das ist, wie gesagt, der Existenzialismus von Sartre und de Beauvoir, der Idealismus von Berkeley, der Transzendentalismus von Emerson, Thoreau und Fuller. Das sind verschiedenste, also Kierkegaard kommt vor, es kommt total viel, es ist wirklich so ein Mischmasch wie, ja, aus verschiedensten philosophischen Strömungen, die sich aber alle irgendwie zum Teil vielleicht widersprechen, aber auch ergänzen. Ich lasse natürlich auch die Beantwortung der Frage nach Schicksal oder nach Bestimmung offen, aber die drei Jugendlichen, Jette, Jack und Liz, stellen sich diese Frage nach dem Schicksal eben ganz oft.
Aus Gründen.
Aus Gründen, aus Gründen, ja, weil es einfach auch, weil sie auch alle drei aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen, weil sie alle drei wirklich auch aus traumatischen, ja, also eine traumatische Kindheit hinter sich haben oder auch ein problematisches Elternhaus zum Beispiel. Jack ist ein Waisenkind. Er ist Gott. Oder vielleicht ist es auch Gott, der sich für Jack hält. Vielleicht ist es Jack, der sich für Gott hält. Wir wissen es nicht. Jette kommt aus einem zwar liebevollen Elternhaus, aber es ist ja trotzdem irgendwie von Vernachlässigung geprägt, von so einer gewissen, ja, sie ist halt sehr auf sich gestellt. Und Liz kommt aus einem Elternhaus, in dem das sehr, sehr autoritär ist und in dem es Gewalt gibt. Und alle drei haben sozusagen ihr Päckchen zu tragen und haben ein gewisses, ja, eine gewisse Ladung an Trauma, mit dem sie umgehen müssen. Und was tut man, wenn man sich auch ein bisschen verloren fühlt? Ja, man hält sich aneinander. Und ich glaube, das ist das, was diese drei Figuren ja auch irgendwie verbindet, dass sie eben alle, dass sie ein bisschen Außenseiter sind, dass sie ein bisschen nicht in diese Stadtgesellschaft passen, in diese Konformität passen, dass sie da sich ein bisschen außen vor fühlen.
Vielen Dank für diesen Einblick und das drüber nachdenken und das vielleicht auch ein bisschen philosophieren über den Text und über die Jugend. Zum Ende jeder Folge, denn unsere Zeit ist ja jetzt schon so ein bisschen vorangeschritten, dürfen alle Gästinnen hier eine Hausaufgabe stellen. Eine Hausaufgabe an mich, aber stellvertretend für alle Zuhörenden.
Okay, meine Hausaufgabe an dich oder vielleicht auch an alle Zuhörenden ist, ich würde total gerne eine Frage aufgreifen, die Jette, Jack und Liz an die Hausmauern ihrer Stadt gesprüht haben. Die haben also mehrere philosophische Fragen, ganz banal. Gesprayt, Graffiti. Und eine Frage, die möchte ich jetzt gerne als Hausaufgabe weitergeben, und die lautet: Wovor hast du Angst? Und genau, also ich finde, das ist so eine Rabbit-Hole-Frage, weil wenn man sich wirklich bewusst diese Frage stellt, wovor habe ich Angst, dann kommt man ganz schnell auch irgendwie an den Punkt, was ist mir wirklich extrem wichtig im Leben. Und worum geht es mir eigentlich im Leben? Also das ist so eine Einstiegsfrage in die eigene Identität vielleicht. Und um das wegzukoppeln vom Thema Angst, könnte man dann als Ausgang aus diesem Rabbit Hole dann fragen, oder den Satz sagen, den sie vor die, wenn ich mich jetzt richtig erinnere an meinen eigenen Roman, den sie vor die Kirche gesprüht haben. Da haben sie ihn gesprüht: Du bist die Antwort auf all deine Gebete. Und da könnte man dann die nächste Frage stellen: Also, was kannst du selber tun? Also, was ist deine Wirksamkeit? Was ist deine Handlungsfähigkeit? Was kannst du tun? Das sind vielleicht zwei Fragen, die man sich im Leben immer wieder mal stellen kann. Wovor habe ich Angst und was kann ich tun?
Ja, was ja auch ein bisschen aufzeigt, inwiefern deine Bücher dann doch auch zusammenhängen, logischerweise. Das
Ja.
passt ja sehr gut dazu. Ja, cool. Vielen Dank für die Hausaufgabe und vielen Dank für dein Schreiben, deine Arbeit und das spannende Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung zu deinem coolen Podcast.
Und an alle, die zugehört haben, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke.